Wir möchten alle Geschwister sehr herzlich begrüßen, die heute Abend hier sind und auch unsere Gäste, die über GoToMeeting zuhören. Ihr seid alle herzlich begrüßt und gegrüßt von uns hier. Wir freuen uns, dass wir diese Vorträge hier haben können. Wir freuen uns, dass Stefan heute Abend bei uns ist. Und wir dürfen diese drei Abende haben. Wir freuen uns darauf, wollen zum Herrn beten, dass alles gut klappt. Wir wollen auch während des Vortrags an unseren Bruder denken und auch für die Technik beten. Vortrag heute Abend lautet Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das Generalthema lautet Gesegnet auch in schwierigen Zeiten. Ich möchte gerne zu Beginn ein Lied vorlesen. Lied 168. Herr, dein Volk singt dir zur Ehre, der du ihm die reine Lehre deines Wortes hast geschenkt. Menschen haben oft verdunkelt dieses Licht, das helle funkelt und die Herzen göttlich lenkt. Deiner Schar ist anvertrauet, Herr, dein Wort darauf sie bauet, in der Zeit der Fremdlingschaft. Dieses Wort nährt ihren Glauben, niemand kann dem Worte rauben seine still verborgene Kraft. Deinem Wort ist Macht gegeben, zu erbauen, zu beleben. Wunder tut es immer neu, als das Wasser, das uns reinigt, als die Botschaft, welche einigt, als Verheißung wahr und treu. Lass es in uns, die wir hören, durch den Geist die Frucht vermehren, die der heiligen Zierde ist. Lass dein Wort uns stets erquicken und dein jedes Herz beglücken. Dank sei dir, Herr Jesus Christ.
Auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf und freue mich ganz besonders, dass der Herr uns diese Gelegenheit in dieser Zeit schenkt, wo wir noch einmal gemeinsam mit ihm beschäftigt sein dürfen und sein Wort zusammen betrachten dürfen. Ich denke, das ist etwas, was wir alle in den letzten Monaten ganz besonders schätzen gelernt haben, diese Gelegenheiten, wo wir zusammen sein dürfen, um mit dem Herrn Jesus und seinem Wort beschäftigt zu sein. Und wir haben das Thema gewählt, gesegnet, auch in schwierigen Zeiten. Und wenn wir im Moment so in die Medien schauen, dann werden wir jeden Tag überflutet mit negativen Meldungen. Und wenn wir uns da zu viel mit beschäftigen, dann zieht uns das nach unten. Ich denke, das merken wir alle. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns immer wieder mit dem beschäftigen, was unser Teil in dem Herrn Jesus ist. Mit dem beschäftigen, was droben ist, wie der Kolosserbrief uns das sagt. Und wenn wir uns, so der Herr es schenkt, an diesen drei Abenden mit den ersten Abschnitten des Epheserbriefes beschäftigen möchten, dann sind das Abschnitte, die wirklich angetan sind, unsere Herzen, unsere Blicke nach oben zu lenken, uns glücklich zu machen. Und es darf unser Gebet sein, dass der Herr uns wirklich zeigt, was für einen bleibenden, unveränderlichen Reichtum wir als Kinder Gottes haben dürfen und welch ein Segen unser Teil ist, auch in diesen Zeiten. Wir wollen heute Abend die ersten Verse des Epheserbriefes lesen. Aus Epheser 1 von Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe, und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Soweit wollen wir lesen. Der Brief an die Epheser ist ein Brief, der uns ganz besonders die Gedanken im Herzen Gottes vorstellt. In diesem Brief und besonders auch in diesem ersten Abschnitt, den wir gelesen haben, dürfen wir gleichsam einen Blick in das Herz Gottes tun und erkennen, was in seinem Herzen ist in Bezug auf seinen Sohn und in Bezug auf die Gläubigen. Und wenn wir den Brief an die Epheser lesen, dann können wir diesen Brief in zwei große Teile einteilen. Der erste Teil umfasst die ersten drei Kapitel. Und in diesem Teil finden wir die Lehre dieses Briefes. Und Kapitel 4 bis 6 zeigt uns christliche Praxis. Da geht es um unsere Praxis. Und wir haben im Gebet daran gedacht, dass es unser Wunsch ist, dass wir nicht nur die Gedanken Gottes besser kennenlernen, verstehen, sondern dass das auch einen Einfluss, eine Auswirkung auf unser praktisches Leben haben soll. Und das wird gerade in diesem Brief ganz besonders deutlich. Ein Brief, der uns so hohe Wahrheiten, so hohe Gedanken Gottes vorstellt, beschäftigt sich zugleich mit unseren ganz praktischen irdischen Beziehungen, in denen wir leben. Als Mitglieder einer Familie, Kinder, Eltern, all das wird behandelt. Unser Eheleben, unser Berufsleben, ganz praktische Themen. Und da sehen wir, wie die christliche Praxis und die christliche Lehre und Stellung unbedingt zusammengehören. Die ersten drei Kapitel, wo es um die Lehre in diesem Brief geht, haben das große Thema, den Ratschluss Gottes. Jetzt fragen wir uns vielleicht, und besonders ihr Kinder, was ist denn ein Ratschluss? Das ist ja ein Wort, das gebraucht man sonst kaum. Aber wir können vielleicht auch sagen, es ist der Plan Gottes. Der Ratschluss Gottes, das ist die ganze Gedankenwelt im Herzen Gottes. Dieser Plan, diese Absicht Gottes, hat ihn zum Ursprung dieser Ratschluss. Und der Mittelpunkt dieses Ratschlusses ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes. Und die Gegenstände dieses Ratschlusses, das sind die Gläubigen, das sind wir, du und ich. Und über diesen Ratschluss lernen wir etwas in diesem Brief. Kapitel 1 stellt uns diesen Ratschluss, diesen Plan, diese Gedanken Gottes vor. Für jeden einzelnen Gläubigen, aber auch für uns Gläubige gemeinsam. In Kapitel 2 wird uns die Verwirklichung des Ratschlusses Gottes vorgestellt. Da finden wir das, was Gott getan hat, um seine Gedanken zur Ausführung zu bringen. Und in Kapitel 3 haben wir die Verkündigung dieses Ratschlusses. Da werden wir darüber belehrt, wie Gott das, was in seinem Herzen, in seinen Gedanken war, uns mitgeteilt hat, nämlich indem er dem Apostel Paulus eine Offenbarung gegeben hat. Also Kapitel 1, der Ratschluss Gottes, Kapitel 2, die Verwirklichung dieses Ratschlusses und Kapitel 3, die Mitteilung, die Verkündigung dieses Ratschlusses. Und dieser Brief, den hat der Apostel Paulus auch aus schwierigen Umständen geschrieben. Paulus spricht in diesem Brief verschiedentlich von sich als einem Gefangenen. Paulus hat diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom geschrieben. Wenn wir dann hier in Vers 3 gelesen haben, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann erkennen wir schon darin etwas, dass Paulus etwas kannte und mitteilte, was unabhängig von den Umständen war. Er konnte sich im Gefängnis darüber freuen und konnte Gott preisen. Und so ist das auch mit uns. Uns geht es längst nicht so schlecht wie Paulus, auch wenn wir vielleicht auf manches im Moment verzichten, was uns lieb ist. Aber dann dürfen wir auch wissen, als Christen haben wir etwas, eine Freude, einen Reichtum, der unabhängig von den Umständen ist. Und das wird uns in diesem Brief, in diesem Abschnitt vorgestellt. Paulus stellt sich vor in Vers 1 als Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Wenn Paulus etwas Ernstes zu schreiben hat oder wenn er etwas zu korrigieren hat, stellt er sich in der Regel auch als Apostel vor. Aber hier im Epheserbrief hat er nichts zu korrigieren, nichts zu tadeln. Und doch stellt er sich als Apostel vor. Warum tut er das? Weil das, was er in diesem Brief mitteilt, so groß, so gewaltig ist, dass er das in seiner Eigenschaft als Apostel mitgeteilt bekommen hatte und dann auch weitergeben konnte. Und er sagt, dass er ein Apostel Christi Jesu ist durch Gottes Willen. Paulus hatte sich dieses Amt nicht etwa selbst angemaßt. Wir wissen auch aus der Apostelgeschichte, dass es Gottes Wille war, dass Gott ihn berufen hatte und ihm diese Aufgabe gegeben hatte. So stellt er sich zunächst als Briefschreiber vor, wie das damals üblich war, dass man einen Brief mit sich als Absender anfing. Und dann lernen wir etwas über die Empfänger, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Das ist eine ganz schöne Anrede dieser Gläubigen hier. Paulus kann sagen, dass sie Heilige und Treue sind. Heilig ist jeder Gläubige. Heilig meint, für Gott abgesondert, für Gott bestimmt. Und Heilige sind wir als solche, die den Herrn Jesus angenommen haben, die sich bekehrt haben und jetzt neues Leben haben, ihm angehören. So sind wir Heilige. Das hat mit unserer Stellung zu tun. Aber dann konnte Paulus auch sagen, dass die Epheser Treue Gläubige waren. Und Treue hat mit unserer Praxis zu tun. Treue zeigt sich im täglichen Leben. Und hier bei den Ephesern gab es eine schöne Übereinstimmung zwischen ihrer Stellung und ihrer Praxis. Sie hatten eine Praxis, die ihrer Stellung als Heilige entsprach. Und weil sie in so einem guten Zustand waren, konnte der Geist Gottes ihnen auch diese erhabenen Gedanken in diesem Brief mitteilen. Und das ist doch auch für uns ein Ansporn. Heilig sind wir aus Gnaden. Aber dass wir auch den Wunsch haben, in Treue unseren Weg zu gehen, als treue Jünger des Herrn Jesus hier auf der Erde zu seiner Ehre zu leben. Und diese beiden Begriffe, Heilige und Treue, können wir auch mit den beiden Teilen dieses Briefes verbinden. Heilige, das ist Kapitel 1 bis 3, unsere Stellung. Treue, Kapitel 4 bis 6, unsere Praxis. Und auch was dann gesagt wird, zeigt wieder etwas von Stellung und Praxis. Heilige und Treue in Christus Jesus. Das war die geistliche Stellung dieser Gläubigen. Sie waren Heilige in Christus Jesus. Und das ist auch unsere Stellung. Gott sieht uns in dem Herrn Jesus. Ein Ausdruck, der hier im Epheserbrief ganz oft vorkommt und uns den hohen Platz zeigt, zu dem wir erhoben worden sind. Dass Gott uns in Christus, in seinem Sohn sieht. Also ein Hinweis auf die geistliche Stellung der Briefempfänger. Aber dann heißt es, die in Ephesus sind. Und das war ihr irdischer Platz. Sie wohnten in Ephesus. Und so wohnt ihr in Gütersloh, wir in Wetter, Volmerstein. So wohnt jeder von uns an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Und da, wo er uns hingestellt hat, sollen wir uns als Heilige und Treue erweisen. Bei den Ephesern war das so. Und in Vers 2 wünscht Paulus ihnen Gnade und Friede. Das finden wir ja fast in jedem Brief, wenn nicht sogar in jedem Brief, diesen Segenswunsch. Gnade und Friede. Und Gnade, damit ist hier nicht die rettende Gnade gemeint, sondern die Gnade, die wir im täglichen Leben, in den Umständen brauchen. Diesen Ausfluss der unverdienten Liebe und Zuwendung Gottes. Diese Gnade, die er uns Tag für Tag geben will. Und wenn wir in dieser Gnade, im Bewusstsein dieser Gnade unseren Weg gehen, dann erfüllt auch Friede unser Herz. Das ist der Friede in den Umständen, den wir im täglichen Leben genießen können. Dieser Friede ist das Ergebnis, wenn wir im Bewusstsein der Gnade Gottes unseren Weg gehen. Und diese Gnade und dieser Friede kam für die Epheser und kommt für uns aus einer zweifachen Quelle. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Sowohl Gott, der Vater, als auch der Herr Jesus werden mit Gnade und Friede in Verbindung gebracht. Petrus spricht in seinem ersten Brief von dem Gott aller Gnade. Und er ist auch der Gott des Friedens. Und der Herr Jesus, er hat die Gnade Gottes offenbart. Und er hat den Frieden gebracht, als er in die Mitte seiner Jünger trat mit den Worten Friede euch. So dürfen auch wir wissen, Gnade und Friede kommen uns von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus zu. Und nach dieser Einleitung kommt dann ein ganz langer Satz. Und auch ihr Kinder, wenn ihr mal genau nachlest, dann könnt ihr mal in diesem Satz, der von Vers 3 bis Vers 14 geht, suchen, ob ihr da einen Punkt findet. Ihr werdet hier keinen finden. Das ist wirklich ein ganz langer Satz. Wenn ihr das in der Schule machen würdet, im Aufsatz, da würde der Lehrer sofort dran schreiben, der Satz ist viel zu lang. Aber dieser Satz, der ist so voller Inhalt und von einer solchen Tiefe, dass etwas von dem Sinn und dem Wert verloren gehen würde, wenn er in mehrere Sätze unterteilt würde. Und so hat es dem Geist Gottes gefallen, diesen langen Satz aufschreiben zu lassen. Und wenn wir uns jetzt mit der Hilfe des Herrn etwas mit diesem langen Satz beschäftigen wollen, dann ist das ein Satz, den wir in seiner vollen Tiefe, denke ich, überhaupt nicht ausloten können. Und ich bin mir auch völlig meines Unvermögens bewusst, angemessen etwas über diese Worte in diesem Satz zu sagen. Und doch wollen wir den Herrn bitten, dass er uns hilft, diesen wunderbaren Satz und seinen Inhalt etwas besser zu verstehen. Dass wir erkennen, was im Herzen Gottes für uns ist an Segen und wie reich wir in dem Herrn Jesus gemacht sind. Und damit wir den Satz vielleicht etwas besser verstehen können, können wir diesen Satz in drei Abschnitte einteilen. Das fängt ja an mit den Worten gepriesen sei. Es ist also ein Lobpreis. Und wenn wir diesen Lobpreis einmal mit einem Lied vergleichen, dann können wir hier ein Lied finden, das drei Strophen hat. Dieses Lied hat drei Strophen und einen Refrain. Die erste Strophe, die geht von Vers 3 bis in die Mitte von Vers 6. Und dann folgt der Refrain, der ist in diesen Strophen immer diese Worte zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade oder ähnlich. Also Strophe 1 von Vers 3 bis Vers 6. Und dann folgt dieser Refrain zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Dann folgt die zweite Strophe, die bis zum Anfang oder in die Mitte von Vers 12 geht. Vers 6 am Ende bis in die Mitte von Vers 12. Und da finden wir in Vers 12 wieder diesen Refrain zum Preis seiner Herrlichkeit. Und dann kommt die dritte Strophe, Vers 12 am Ende bis Vers 14. Und die endet wieder mit diesem Refrain zum Preise seiner Herrlichkeit. Also ein Lobgesang mit drei Strophen, mit diesem Refrain und verbunden immer durch die Person des Herrn Jesus. Es geht immer um ihn. Vers 6, in dem Geliebten begnadigt. Vers 12 am Ende, auf den Christus gehofft. Der Herr Jesus, das Bindeglied zwischen diesen drei Strophen. Und diese drei Strophen haben jeweils einen besonderen Schwerpunkt. Wir können diese drei Strophen in Verbindung mit den drei Personen der Gottheit bringen. In der ersten Strophe steht Gott, der Vater, im Vordergrund. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In der zweiten Strophe steht der Herr Jesus, der Sohn Gottes, im Mittelpunkt, in dem wir die Erlösung haben. Und dass Gott alles unter dem Christus als Haupt zusammenbringen möchte. Und in der dritten Strophe geht es um Gott, den Heiligen Geist, durch den wir versiegelt sind und der das Unterpfand unseres Erbes ist. Also Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, jeweils im Schwerpunkt einer dieser Strophen. Und auch zeitlich können wir diese Strophen unterschiedlich verorten. Die erste Strophe lenkt unseren Blick zurück in die Vergangenheit. Die zweite Strophe beschäftigt sich ganz besonders mit unserer Gegenwart. Und in der dritten Strophe wird unser Blick in die Zukunft gelenkt. Vielleicht kann uns diese Einteilung dieses langen Satzes etwas helfen, um ihn besser zu verstehen. Und diese erste Strophe, in der es um Gott, den Vater, geht, beginnt Paulus, wie gesagt, mit diesen Worten: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn Paulus jetzt über den Ratschluss Gottes spricht, dann beginnt er mit einem Lobpreis. Und wenn Paulus diesen ersten großen lehrmäßigen Abschnitt im Epheserbrief in Kapitel 3 beendet, dann endet er auch mit einem Lobpreis. Und vielleicht darf das auch das Ergebnis dieser Abende sein, wenn wir uns mit diesen Gedanken beschäftigen, dass auch in unseren Herzen Lob und Anbetung unserem Gott und Vater und dem Herrn Jesus gegenüber wach wird und aus unseren Herzen zu ihm aufsteigt. Und wenn Paulus hier in Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann meint preisen, auch für euch Kinder, jemandem etwas Gutes zusprechen, etwas Gutes sagen. Das ist dasselbe Wort wie gesegnet. Das finden wir ja dann ein paar Worte weiter in Vers 3. Preisen und segnen ist das gleiche Wort oder die gleiche Bedeutung. Allerdings ist die Richtung unterschiedlich. Wenn es um Preisen geht, dann ist das etwas, was sich von uns nach oben zu Gott richtet. Wir loben ihn für das, was er getan hat. Und wenn es um Segnen geht, dann ist das etwas, was von oben nach unten geht, von Gott zu uns. Segen ist etwas absolut Gutes und Positives, was sich jeder Mensch wünscht. Und das kommt uns von Gott zugute. Aber zunächst preist Paulus Gott im Himmel. Und er preist den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da werden zwei Aspekte, zwei Wesenszüge Gottes vorgestellt. Er ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus und er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und diese beiden Gedanken, die ziehen sich durch den ganzen Brief. Wenn Gott der Gott unseres Herrn Jesus genannt wird, dann geht es darum, dass der Jesus Mensch hier auf der Erde war. Als Mensch hier auf der Erde hatte er Gott als seinen Gott im Himmel und sprach er ihn auch zum Beispiel im Garten Gethsemane oder am Kreuz mit den Worten mein Gott an. Dann geht es um den Herrn Jesus als Mensch. Aber er ist zugleich auch der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann geht es um den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes. Diese beiden Seiten, wie gesagt, ziehen sich durch diesen Brief. So Gott will, morgen Abend werden wir in Vers 15 bis 23 ein Gebet des Apostels Paulus vor uns haben, das sich an den Gott unseres Herrn Jesus richtet. Und in Kapitel 3 finden wir ein weiteres Gebet des Apostels Paulus und das richtet sich an den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und auch hier in Vers 4 und 5 gleich werden wir diese beiden Seiten sehen. Also Paulus preist den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann bringt er etwas ganz Gewaltiges zum Ausdruck, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Das ist ein Vers, da kann man bei jedem Wort stehen bleiben. Der uns gesegnet hat. Fangen wir mal mit dem uns an. Und da wird uns schon groß, wie gewaltig die Gnade und Liebe Gottes ist, dass er uns gesegnet hat. Wenn wir Kapitel 2, Vers 1 lesen, dann sehen wir, was für welche wir waren. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Oder auch in Kapitel 2, Vers 11 und folgende, Vers 12, Wir waren solche, die ohne Christus waren. Ohne Gott, ohne Hoffnung in der Welt. Solche hat Gott gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das können wir nicht verstehen. Und doch ist es wahr. Das darf uns glücklich und dankbar machen. Der uns gesegnet hat. Das habe ich gerade schon gesagt. Segen, das ist etwas Gutes, was von Gott zu uns kommt. Und es heißt hier, der uns gesegnet hat. All das, was im Folgenden dann genannt wird, was mit diesem Segen in Verbindung steht, das ist jetzt schon unser Teil. Da dürfen wir uns jetzt schon dran erfreuen. Das ist etwas ganz Großes. Er hat uns gesegnet. Und er hat uns mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Jeder. Es gibt, wir dürfen das vielleicht so sagen, es gibt nichts an Gutem für uns im Herzen Gottes, was er uns nicht jetzt schon gegeben hätte, in dem Herrn Jesus. Mit jeder geistlichen Segnung. Alles erdenklich Gute hat Gott uns jetzt schon gegeben. So reich sind wir als Christen. Und womit hat Gott uns gesegnet? Mit jeder geistlichen Segnung. Und das müssen wir vielleicht etwas erklären. Das ist ja ein Wort, was wir so in den Zusammenkünften des Öfteren gebrauchen. Aber manchmal ist es so, und mir ist das auch lange so gegangen, dass man sich doch nicht so richtig was darunter vorstellen kann. Was ist denn eine geistliche Segnung? Nun, wir wollen versuchen, ein paar dieser Segnungen in diesen Tagen zu entdecken. Aber vorab vielleicht Folgendes mal. Um dieses Wort oder diesen Ausdruck geistliche Segnungen besser zu verstehen, hilft ein Vergleich mit den Segnungen, die das Volk Israel hatte. Das Volk Israel, das hatte materielle Segnungen. Materielle Segnungen sind Segnungen, die kann man sehen und anfassen. Eine gute Ernte zum Beispiel hatte Gott dem Volk Israel verheißen, wenn sie ihm gehorsam waren. Und wenn man eine gute Ernte in die Scheune eingefahren hatte, dann konnte man das sehen, dann konnte man das anfassen. Das ist eine materielle, eine gegenständliche Segnung. Das waren die typisch israelitischen Segnungen. Unsere Segnungen, die typisch christlichen Segnungen, sind geistlicher Art. Und geistlich meint, das kann man nicht anfassen, das kann man nicht sehen. Das müssen wir mit unserem Glauben erfassen. Und mit diesen Segnungen, die wir nicht anfassen können, die wir aber im Glauben erkennen dürfen, sind wir gesegnet. Und diese Segnungen, da lernen wir in diesem Vers, wo sie herkommen. Die Quelle dieser geistlichen Segnungen ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Charakter dieser Segnungen ist, dass es geistliche Segnungen sind, im Gegensatz zu materiellen. Aber dann wird uns auch gezeigt, in welch einem Bereich sich diese Segnungen befinden, nämlich in den himmlischen Örtern. Das ist auch ein schwieriger Begriff. Ein Begriff, der im Epheserbrief mehrfach vorkommt, himmlische Örter. Wenn wir das ganz einfach sagen wollen, dann ist es der Himmel, so wie wir ihn heute kennen. Der himmlische Bereich, wo der Herr Jesus jetzt schon ist und wo wir uns im Glauben aufhalten können. Und wir befinden uns in den himmlischen Örtern, wenn wir uns zum Beispiel in der Stille mit dem Wort Gottes beschäftigen, in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sind oder im Gebet zu ihm kommen. Wenn wir über ihn und all das, was mit ihm in Verbindung steht, nachdenken, dann sind wir jetzt schon, während wir noch mit unseren Füßen hier auf der Erde sind, in diesem himmlischen Bereich, in diesen himmlischen Örtern. Und dort im Himmel ist unser Segen. Und die Sicherheit dieser Segnungen liegt in der Person des Herrn Jesus. Gott hat uns gesegnet in den himmlischen Örtern in Christus. Das sind die großen Merkmale unserer Segnungen. Sie kommen von Gott dem Vater. Sie sind ihrem Charakter nach geistlich. Sie stehen mit dem Himmel in Verbindung und ihre Sicherheit liegt in dem Herrn Jesus. Und was die zeitliche Dauer angeht, sind sie ewig. Und jetzt vielleicht mal ein Beispiel auch für die Jüngeren, für so eine geistliche Segnung im Unterschied zu einer materiellen Segnung. Wenn wir mal an das ewige Leben denken. Das ewige Leben, das wir besitzen dürfen als Kinder Gottes, ist eine geistliche Segnung. Das kann man nicht anfassen. Das ewige Leben kann man nicht anfassen. Während man eine gute Ernte, wie gesagt, konnte man anfassen. Das war für die Kinder Israel. Das ewige Leben, das steht mit dem Himmel in Verbindung. Wir haben gesagt, die geistlichen Segnungen sind in den himmlischen Örtern. Wir besitzen das Leben heute schon, aber vollkommen genießen und entfalten wird es sich in der Herrlichkeit, im Himmel, der Heimat des ewigen Lebens. Das ewige Leben ist, wie der Name schon sagt, ewig. Das ist keine zeitlich begrenzte Segnung. Das werden wir in alle Ewigkeit besitzen. Eine geistliche Segnung, die ewig wert. Und in wem besitzen wir das ewige Leben? In dem Herrn Jesus. Er ist das ewige Leben und wir besitzen es in ihm. Das ist nun mal ein Beispiel für so eine geistliche Segnung, die uns hier vorgestellt wird. Darin besteht unser Reichtum. Und ein schönes Bild, die meisten von uns werden das kennen, finden wir im Volk Israel, im Land Kanaan, was Gott ihnen verheißen hatte. Dieses Land Kanaan ist ein Bild der himmlischen Örter, wie wir sie hier im Epheserbrief finden. In diesem Land, da gab es diese wunderbaren Früchte, dieses Land, das von Milch und Honig floss. Und diese Früchte des Landes, das sind die geistlichen Segnungen vorausgeschattet. Und jetzt galt es für die Israeliten damals, das Land, was Gott ihnen geschenkt hatte, so wie er uns alle Segnungen geschenkt hat, es galt, dieses Land Stück für Stück in Besitz zu nehmen. Gott hatte gesagt, jeden Fußbreit, auf den euer Fuß treten wird, ihn werde ich euch geben. Und genauso müssen wir uns den geistlichen Segen persönlich aneignen, müssen uns damit beschäftigen, um das dann wirklich genießen zu können. Und etwas davon finden wir eben in diesen Versen. Vers 4, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Hier lernen wir, dass Gott uns auserwählt hat, wieder in dem Herrn Jesus. Alles steht in Verbindung mit ihm vor Grundlegung der Welt. Bevor alles geschaffen war, bevor es die Zeit gab, hat Gott an dich und mich gedacht. Hat er uns auserwählt. Das hat er in seiner absoluten Souveränität gemacht. Und er hat uns als Personen, dich und mich, jeden einzelnen von uns, auserwählt. Und wozu? Das sehen wir in den weiteren Worten. Er hat uns auserwählt in ihm, in dem Herrn Jesus, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm, in Liebe. Diese Absicht hat Gott gehabt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Und in diesen Worten, da finden wir eine erste geistliche Segnung hier in diesem Kapitel. Und das ist die Segnung, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Die Segnung der Kindschaft. Wieso? Weil hier steht, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In Liebe. Und das sind genau die beiden Seiten des Wesens Gottes. Er ist Licht und er ist Liebe. Heilig und untadelig in Liebe. Und Kinder haben dieselbe Natur wie ihre Eltern. Und so dürfen wir Kinder Gottes sein. Gott hat uns eine Natur geschenkt, die in Übereinstimmung mit seiner Natur ist. Und ohne diese Segnung wäre es auch überhaupt nicht möglich, dass wir in die Gegenwart und Gemeinschaft Gottes kommen könnten. Gott kann sich nur mit solchen umgeben, die seinem Wesen, die ihm entsprechen. Und so hat er uns auserwählt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Wer das ganz einfach mit drei kurzen Sätzen sagen wollen, könnten wir vielleicht sagen, wenn es hier heißt, dass wir heilig und untadelig seien, dann sagt Gott, ich möchte, dass ihr meine Natur habt. Und dann heißt es vor ihm. Da können wir sagen, Gott sagt, ich möchte, dass ihr bei mir seid. Und das dritte ist in Liebe. Da sagt Gott, ich möchte, dass ihr diese Nähe und Beziehung auch genießen könnt. Wir dürfen heilig und untadelig vor ihm sein in Liebe. Gott hat uns eine Natur gegeben, die seinem Wesen entspricht. Aber das ist nichts Kaltes, nichts, was irgendwie nur rein ist, sondern in Liebe. Wir dürfen das genießen in einer Atmosphäre der Liebe. Das ist doch wirklich etwas Großes. Ich möchte, dass ihr meine Natur habt. Ich möchte, dass ihr bei mir seid und dass ihr das genießen könnt. Das ist etwas von Gottes Gedanken für dich und mich vor Grundlegung der Welt. Und dann geht es weiter, wozu Gott uns auserwählt hat. Vers 5, er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn wir gerade davon gesprochen haben, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dann lernen wir jetzt, dass wir zuvor bestimmt worden sind zur Sohnschaft. Wir sind also auch Söhne Gottes. Ja, ist das denn nicht dasselbe? Ein Kind, ein Sohn? In gewisser Weise schon. Und das sind auch zwei Segnungen, die sehr nah miteinander verwandt sind. Und doch, denke ich, macht die Bibel, macht das Neue Testament Unterschiede. Wenn sie davon spricht, dass wir Kinder Gottes sind, dann wird diese Übereinstimmung des Wesens betont, diese Beziehung, die wir haben dürfen, zu Gott als unserem Vater. Aber wenn sie von Söhnen spricht, dann wird damit der Gedanke verbunden, dass wir diese Beziehung, in die wir gebracht worden sind, auch mit Einsicht genießen können. Söhne zur Sohnschaft bestimmt, das meint so viel wie adoptiert. An Sohnes statt angenommen. Das hat mit unserer Stellung zu tun. Gott hat uns als Söhne angenommen. Wir waren das nicht immer. Gott hat uns zu Söhnen bestimmt. Und Söhne sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Interesse für ihren Vater haben und dass sie Einsicht in seine Gedanken haben. Und man kann das schön an einem Bild aus dem täglichen Leben vergleichen, diesen Unterschied zwischen Kind und Sohn. Wenn ein Vater mehrere Kinder hat, nehmen wir an, ein kleines und auch einen älteren Jungen. Bei uns ist das so, wir haben noch eine kleine 2,5-jährige Tochter. Wenn ich nach Hause komme, nachmittags, dann kommt die an die Tür gerannt und freut sich und fängt sofort an zu erzählen, was sie gerade bewegt, was sie gerade erlebt hat, was sie Tolles hat, das zeigt sie mir. Das ist ein Kind. Sie kommt auch auf meinen Arm. Sie genießt diese Beziehung. Wenn ich nach Hause komme und die Kleine ist nicht da, dann sind vielleicht die Größeren da, die großen Jungs. Die kommen nicht unbedingt runter. Da muss man schon mal rufen, ob sie überhaupt da sind. Aber wenn sie kommen, dann kann es durchaus sein, dass sie fragen, Papa, wie ist es dir ergangen heute? Wie war der Tag heute? Sie zeigen Interesse und man kann sich mit ihnen unterhalten. Das ist der Unterschied zwischen einem Sohn und einem Kind. Ganz praktisch mal dargestellt. Wir dürfen beides sein. Wir dürfen diese Beziehung der Liebe genießen. Aber Gott möchte auch Freude an uns haben, möchte seine Gedanken mit uns teilen, möchte, dass wir Einsicht und Interesse für seine Gedanken haben. Und so hat er uns zu Kindern gemacht und er hat uns auch zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Und die Segnung, dass wir Kinder Gottes sind, die steht eben wieder mit Gott als Gott in Verbindung. Und die Segnung hier in Vers 5, dass er uns zur Sohnschaft bestimmt hat, damit, dass er unser Vater ist, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Segnung in Vers 5, die ist so gewaltig groß, dass es hier heißt, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus, auch diese Segnung wieder in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Und das hat er getan für sich selbst. Das hat er, wenn ich das mal in Ehrfurcht so sagen darf, einfach getan, weil er Freude daran hatte, weil es ihm gefallen hat, weil er dich und mich in so eine hohe Position und in so eine große Nähe zu sich bringen wollte. Es wäre doch schon etwas Großes gewesen, wenn Gott uns gerettet hätte und uns einen Platz irgendwo im Himmel gegeben hätte. Aber das war Gott nicht genug. Er wollte uns ganz nah bei sich haben, für sich selbst haben, einfach weil er Freude daran hat, weil es nach dem Wohlgefallen seines Willens ist. Das können wir doch nicht verstehen, oder? Da können wir nur sagen, wie es hier heißt, das hat er zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade getan. Eine ganz hohe Form seiner Gnade. Darin verherrlicht er sich selbst in seiner Gnade, dass er dir und mir so eine wunderbare Position geschenkt hat, uns in eine so innige Beziehung zu sich gebracht hat. Aber dann kommt Vers 7 und da beginnt die zweite Strophe, wo es insbesondere um den Herrn Jesus geht. Und da wird uns ganz kurz doch gesagt, was dafür nötig war, dass wir in diese Beziehung und Stellung kommen konnten. Es war nötig, dass wir begnadigt wurden in dem Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Gott hat uns begnadigt oder angenehm gemacht in dem Geliebten. Das ist auch etwas ganz Großes. Angenehm gemacht zu sein, und es heißt hier nicht nur in seinem Sohn, sondern in dem Geliebten. In dem, der das ganze Wohlgefallen Gottes besitzt, der Gegenstand seiner Liebe ist. Wenn Gott jetzt auf dich und mich sieht, dann sieht er uns in Christus. Dann sieht er uns angenehm, wohlgefällig gemacht in seinem geliebten Sohn. So hoch ist die Position, in die wir gebracht worden sind. Aber um das nötig zu machen, musste dieser Geliebte sein Blut geben. Wir waren gebundene, Gefangene des Teufels. Deshalb brauchten wir Erlösung, indem wir die Erlösung haben. Aber wir waren nicht nur Gebundene, wir waren auch schuldige Sünder durch unsere Taten. Und dafür brauchten wir Vergebung. Und beides haben wir in dem Herrn Jesus bekommen. Er hat uns losgekauft, erlöst, indem er sein Blut als Lösegeld gegeben hat. Und er hat uns unsere Vergehungen, unsere Sünden vergeben. Und dieses Handeln Gottes in dem Herrn Jesus, das wird mit den Worten beendet nach dem Reichtum seiner Gnade. Vorhin hatten wir die Herrlichkeit seiner Gnade, hier den Reichtum seiner Gnade. Wenn wir an die Herrlichkeit der Gnade Gottes denken, dann zeigt uns das, wie hoch Gott uns zu sich oben hat. Und wenn wir an den Reichtum seiner Gnade denken, dann zeigt uns das, wie tief sich Gott zu uns herabgeneigt hat. Dieser Reichtum seiner Gnade steht der ganzen Schuldigkeit unserer Sünden gegenüber. Und er ist dieser unserer Schuld begegnet, hat ihr entsprochen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Diese Gnade hat er gegen uns überströmen lassen, sagt uns Vers 8. In aller Weisheit und Einsicht. Und wenn hier jetzt von Weisheit und Einsicht gesprochen wird, dann meint das sicherlich Weisheit und Einsicht, die Gott uns gegeben hat. Das macht auch der Nachsatz deutlich, Vers 9 dann, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens. Gott hat uns Weisheit und Einsicht gegeben und gibt sie uns, um uns mit seinen Gedanken bekannt zu machen. Und es ist ganz schön, wie das hier eingeführt wird, was jetzt kommt. Wir haben gesehen, wie reich wir gesegnet sind, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir Söhne Gottes sein dürfen. Und dann sind wir in Vers 7 daran erinnert worden, dass die Frage unserer Sünden geklärt worden ist, dass wir erlöst sind. Und jetzt sagt Gott gleichsam, ihr könnt ganz ruhig sein, eure Vergangenheit ist geordnet. Und ihr dürft wissen, in welch eine Nähe und Beziehung ihr zu mir gebracht worden seid. Und weil das so ist, möchte ich euch jetzt noch etwas von meinen Gedanken mitteilen. Meinen Gedanken, die ich im Blick auf meinen Sohn habe, aber die ich auch im Blick auf euch habe. Und das kommt jetzt in Vers 9 und 10 und 11. Indem er, Gott, uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Gott hat uns ein Geheimnis kundgetan oder offenbart. Und ihr Kinder, wenn wir von einem Geheimnis hören, dann denken wir an irgendetwas Geheimnisvolles, was aufregend ist, was spannend ist. Aber das Neue Testament versteht unter einem Geheimnis etwas anderes. Nicht etwas Geheimnisvolles oder etwas Mystisches, Unheimliches. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist etwas, was im Alten Testament nicht bekannt war und was Gott jetzt bekannt gemacht hat. Und hier lesen wir etwas von dem Geheimnis des Willens Gottes, das er jetzt bekannt gemacht hat und hier auch in diesen Versen bekannt macht. Gott hat einen Willen, einen Plan, und das, was er tun möchte in seinem Willen, das hat er sich vorgesetzt, in sich selbst, nach seinem Wohlgefallen. Und das, was Gott sich vorgenommen hat, dieses Geheimnis seines Willens, das bezieht sich auf eine noch zukünftige Zeit. Und diese Zeit wird in Vers 10 genannt, die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Ist auch wieder ein Begriff, wo man sich fragen kann, ja, was ist denn damit gemeint? Aber es ist gar nicht so schwer. Dieser Ausdruck, die Fülle der Zeiten, steht für die Zeit des tausendjährigen Reiches. Das tausendjährige Reich ist sozusagen die Erfüllung aller vorangegangenen Zeitabschnitte im Handeln Gottes hier mit den Menschen auf der Erde. Das ist die Fülle der Zeiten in der Mehrzahl. Nicht zu verwechseln mit der Fülle der Zeit, die in Galater erwähnt wird, als der Herr Jesus hier auf die Erde kam. Also die Fülle der Zeiten meint die Zeit des tausendjährigen Reiches. Und wenn hier von der Verwaltung der Fülle der Zeiten gesprochen wird, dann meint das so viel wie die Regierung des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Wir würden heute für Verwaltung vielleicht Management sagen. Das Management im tausendjährigen Reich. Die Herrschaft, die Regierung des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Und darüber erfahren wir jetzt etwas. Darüber hat Gott einen Willen. Und das war im Alten Testament nicht bekannt, das ist aber jetzt uns bekannt gemacht. Und dieses Geheimnis seines Willens im Blick auf die Zeit des tausendjährigen Reiches, das hat zwei Seiten. Die übergeordnete, große Seite dieses Geheimnisses ist der Herr Jesus. Das ist Vers 10. Gott möchte in dieser Zeit alles unter dem Herrn Jesus als Haupt zusammenbringen. Alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Der große Mittelpunkt der Gedanken Gottes ist immer der Herr Jesus. Und hier erfahren wir die Gedanken Gottes, die er im Blick auf den Herrn Jesus für die Zeit des tausendjährigen Reiches hat. Er möchte ihn hier als Haupt einsetzen und alles unter ihm zusammenbringen. Was wird das für den Herrn sein? Als er als Mensch hier auf der Erde war, hat man ihn verachtet, geschmäht und abgelehnt, hat ihn ans Kreuz gebracht. Aber es wird der Augenblick kommen, diese Zeitperiode kommen, wo der Herr Jesus hier auf der Erde von allen anerkannt werden wird, wo sich alles ihm unterordnen wird und er das Haupt über alles hier sein wird. Gott möchte alles unter ein Haupt zusammenbringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Und jetzt könnten wir uns fragen, ja, was ist denn daran so neu? Was ist denn das Geheimnisvolle daran, was im Alten Testament nicht bekannt war? Denn auch im Alten Testament ist deutlich, dass der Herr Jesus einmal im tausendjährigen Reich doch hier auf der Erde regieren wird. Das ist auch so. Aber hier erfahren wir zwei Dinge, die neu sind, die im Alten Testament nicht bekannt waren. Eins ist, dass der Herr Jesus im tausendjährigen Reich Haupt sein wird über alles, was auf der Erde ist, das ist im Alten Testament bekannt, aber auch über alles, was in den Himmeln ist. Das finden wir im Alten Testament nicht so klar ausgedrückt. Das erfahren wir hier. Der Herr Jesus wird Haupt im ganzen Universum sein. Aber der noch größere, geheimnisvolle Teil ist, dass der Herr Jesus diese Herrschaft im tausendjährigen Reich nicht alleine ausüben wird, sondern dass er das zusammen mit den Gläubigen tun wird. Und das ist Vers 11. Indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Ich habe gesagt, dieses Geheimnis hat zwei Seiten. Der übergeordnete Teil ist der Herr Jesus, ist Christus. Und hier in Vers 11 finden wir den zweiten untergeordneten Teil dieses Geheimnisses. Das ist die Versammlung. Christus und seine Versammlung. Gemeinsam. Das ist hier das Geheimnis seines Willens. Und das war im Alten Testament ganz und gar unbekannt, dass der Herr Jesus seine Herrschaft nicht alleine ausführen wird, sondern dass er das zusammen mit den Gläubigen machen wird. Was für ein gewaltiges Teil ist auch das, in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben oder zu Erben gemacht worden sind. Die Segnung für uns besteht in dieser Stellung, in die wir gebracht worden sind, als Erben. Wir sind Erben Gottes, sagt Römer 8, und Miterben des Herrn Jesus. Das Erbe selbst, das ist keine geistliche Segnung. Das Erbe meint nämlich alle geschaffenen Dinge, die Verwaltung, die Herrschaft über alle geschaffenen Dinge. Und das ist etwas Irdisches. Aber dass wir zu Erben gemacht worden sind, das ist eine geistliche Segnung. Und dazu hat Gott uns zuvor bestimmt und auch das nach dem Vorsatz oder der Absicht dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens. Ja, wenn Gott sich etwas vornimmt, dann führt er das auch aus. Da hat er die Macht und die Kraft zu. Alles wirkt er nach dem Rat seines Willens. Und dann heißt es wieder, dieser Refrain am Ende der zweiten Strophe, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Ja, der Herr Jesus wird in uns verherrlicht werden, wenn er hier mit uns aus dem Himmel auf der Erde erscheinen wird und dann im tausendjährigen Reich regieren wird. Da werden wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Da wird man sehen können, was er aus uns gemacht hat. Da wird die ganze Gnade und Liebe Gottes in uns sichtbar werden. Alles muss zum Preise seiner Herrlichkeit dienen. Dann kommt die dritte Strophe, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich will es kurz machen, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Da spricht Paulus auf einmal von wir und damit mal meint er sich und seine Mitgeschwister aus den Juden. Die hatten schon immer auf den Christus, den Messias, gehofft. Aber dann sagt er, indem auch ihr, und damit meint er jetzt die Gläubigen aus den Nationen unter den Ephesern, und darin sind wir auch eingeschlossen, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid. Jetzt kommt er auf die Segnung zu sprechen, dass wir als Gläubige auch den Geist Gottes besitzen dürfen. Aber er zeigt uns zunächst, wie man in den Besitz des Geistes Gottes kommt. Das sind drei Schritte. Wir müssen hören, das Wort der Wahrheit, das Evangelium unseres Heils. Zweitens müssen wir glauben und dann werden wir mit dem Geist Gottes versiegelt. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. Zwei Ausdrücke für die Botschaft des Wortes Gottes. Es ist das Wort der Wahrheit, das ist es im Blick auf Gott. Es macht uns klar, das Wort Gottes, wer Gott ist. Und im Blick auf uns ist die Botschaft des Wortes Gottes das Evangelium unseres Heils. Es zeigt uns das Heil, das Gott in dem Herrn Jesus bereitet hat und wie wir es bekommen können. Dieses Wort müssen wir hören. Der Glaube, lesen wir an einer Stelle, kommt aus der Verkündigung. Das Wort wird gepredigt, verkündigt, wir hören es und fassen es in unser Herz. Und das, was wir gehört haben, müssen wir glauben. Das müssen wir für uns in Anspruch nehmen. Unseren Fuß darauf setzen, uns darauf stützen. Und wenn wir so das Evangelium des Heils annehmen, dann besiegelt Gott gleichsam dieses Werk in unseren Herzen, indem er uns seinen Geist gibt. Und der Geist Gottes wird uns hier unter zwei Bildern vorgestellt. Einmal wird von ihm gesprochen als einem Siegel und zweitens in Vers 14 von einem Unterpfand. Und das sind zwei Bilder, ich denke, die können wir alle ganz gut verstehen, auch die Jüngeren. Ein Siegel, wir könnten auch sagen, wie so ein Stempelabdruck. Das ist ein Stempel, früher war das oft etwas, was man, ein Gegenstand, den man in Wachs drückte und dann auf ein anderes Dokument drückte. Und ein Siegel, das bestätigt einen Eigentumsanspruch. Man kennt das auch noch von Tieren. Eine große Schaffherde da ist und es gibt verschiedene Besitzer, dann hat jeder Besitzer sein eigenes Brandzeichen, was auf den Tieren ist. Und dann weiß man, dieses Schaf, diese Kuh gehört dem Bauern und das andere mit einem anderen Siegel gehört dem anderen. Ein Siegel zeigt also Eigentumsanspruch. Und so hat Gott uns seinen Geist gegeben und damit praktisch einen Stempel auf uns gedrückt und hat gesagt, du bist mein. Du gehörst mir. Du hast dem Wort der Wahrheit, dem Evangelium des Heils, geglaubt. Du hast den Herrn Jesus angenommen. Ich gebe dir meinen Geist. Und dieser Geist wird hier der Heilige Geist der Verheißung genannt, denn der Herr hatte seinen Jüngern diesen Geist verheißen. Und in der Apostelgeschichte erfüllte sich die Verheißung dann, als der Geist Gottes auf die Erde kam. Aber der Heilige Geist ist zweitens auch das Unterpfand unseres Erbes. Und Unterpfand, da könnte man auch das Bild einer Anzahlung gebrauchen. Wenn man sich ein großes Möbelstück bestellt, dann kann man das in der Regel nicht sofort mitnehmen. Wenn man dann im Möbelhaus ist, dann macht man eine Anzahlung, dann bezahlt man ein bisschen und dann ist damit klar, dieses Möbelstück, das werde ich bekommen. Da habe ich schon etwas für bezahlt und das werde ich bekommen. Und hier wird von dem Geist Gottes gesagt, dass er das Unterpfand oder die Anzahlung unseres Erbes ist. Wir haben gerade daran gedacht, das Erbe, das ist hier die Schöpfung und unser Herrschen mit dem Herrn Jesus über die Schöpfung. Und wir wissen, dass das heute noch nicht der Fall ist. Heute besitzen wir das Erbe noch nicht praktisch. Heute herrschen wir noch nicht mit dem Herrn Jesus. Aber damit das absolut sicher für uns ist und damit wir uns jetzt schon daran freuen dürfen, hat Gott uns den Geist, seinen Geist gegeben, als ein Unterpfand. Sozusagen als einen Garant dafür, ein Pfand dafür, dass wir dieses Erbe auch in Besitz nehmen können. Und dass wir uns heute schon daran erfreuen dürfen. Denn um dieses Erbe wirklich mit dem Herrn Jesus besitzen zu können, muss es erst erlöst werden. Das ist der zweite Satzteil in Vers 14, zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Der Herr Jesus hat sich durch seinen Tod am Kreuz auch als Mensch Anrecht auf die ganze Schöpfung erworben. Aber heute, das wissen wir auch aus Römer 8, seufzt die Schöpfung noch unter den Folgen der Sünde. Sie wartet noch auf den Augenblick der Erlösung, wenn sie freigemacht werden wird von diesen Folgen der Sünde. Und wenn dieser Augenblick kommt, dann werden wir mit dem Herrn Jesus das Erbe antreten. Und darauf dürfen wir uns freuen und dabei hilft uns der Geist Gottes, den wir als Unterpfand besitzen dürfen. So kann man diese beiden Segnungen in Verbindung mit dem Besitz des Heiligen Geistes vielleicht mit folgenden Worten gegenüberstellen. Der Heilige Geist als Siegel gibt uns die Gewissheit, dass wir Gott gehören. Der Heilige Geist als Unterpfand gibt uns die Gewissheit, dass uns etwas gehört, nämlich das Erbe. Wir gehören Gott und auch uns gehört etwas, das Erbe. Für beides garantiert der Heilige Geist. Auch das ist eine geistliche Segnung, dass wir den Geist Gottes besitzen dürfen. Und das alles dient zum Preise seiner Herrlichkeit. So endet dieser erhabene Abschnitt, dieser Lobpreis. Und wenn wir da vielleicht auch zu Hause in der Stille einfach nochmal über diese Verse nachdenken, die uns so einen Blick in das Herz Gottes tun lassen, seine Gedanken, die er vor Grundlegung der Welt im Blick auf jeden Einzelnen von uns ganz persönlich hatte und die er in dem Herrn Jesus ausgeführt hat und ausführen wird, und wie reich wir in dem Herrn Jesus jetzt schon, während wir noch hier auf der Erde sind und auch durch Schwierigkeiten zu gehen haben, gesegnet sind, dann stimmt uns das doch in unseren Herzen auch zum Preis, zum Lobpreis der Herrlichkeit der Gnade Gottes.
Lasst uns aus Lied 24 die ersten beiden Strophen lesen. Lied 24, die Strophen 1 und 2. Dank Jesu Dank, o welche Huld, nur Gnade uns begegnet. Hast selbst getragen unsere Schuld, in dir sind wir gesegnet. Am Kreuze hast du durch dein Blut erworben uns ein ewiges Gut. zur Sohnschaft uns geführet. Vor aller Zeit sind wir erwählt nach Gottes Wohlgefallen, dir, dem Geliebten, zugezählt, dein Geist wohnt in uns allen. Wir werden in der Fülle der Zeit zum Lobe deiner Herrlichkeit mit dir, Herr, alles erben.
Aus Lied 134 möchte ich gerne noch die zweite Strophe vorlesen. Du wolltest nicht des Sünders Tod, du wolltest als der Heiland Gott uns Heil und Leben bringen. In dem Geliebten auserwählt hast du uns vor dich hingestellt als Kinder deiner Liebe. O, aber Vater, welch ein Glück, in ihm begnadigt ruht dein Blick auf uns mit Wohlgefallen. Wir möchten dann morgen Abend gerne, so der Herr will, den zweiten Teil dieser Vortragsserie hören, erleuchtet an den Augen des Herzens über die Verse 15 bis 23 aus dem ersten Kapitel dieses Briefes. Und der Zeitpunkt ist wieder wie heute um 19.30 Uhr, so der Herr will. Wir wollen uns ihm seiner Gnade anbefehlen.